Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Die Europawahl ist geschlagen und seit Sonntagnacht ist klar, wie sich die Sitze im Europäischen Parlament künftig aufteilen werden. In Österreich hat die FPÖ zum ersten Mal eine bundesweite Wahl gewonnen. Der Abstand zur zweitplatzierten ÖVP und zur drittplatzierten SPÖ hält sich mit 1 bzw. 2,5 Prozentpunkten aber in Grenzen. Wir stellen uns diese Woche deshalb die Frage, ob bei der Nationalratswahl im Herbst nun alles auf einen Dreikampf hinausläuft. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna.
Hallo.
Und unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Die Freiheitlichen haben nun erstmals eine bundesweite Wahl gewonnen. Statt 27-30%, wie man ihnen in den Umfragen zugetraut hätte, wurden es 25,73%. Anna, wie ordnest du diesen Wahlerfolg der FPÖ ein?
Ja, das ist für sie ganz schön. Das sind einmal 8,5% plus, glaube ich, zum letzten Mal. Das ist nicht gerade wenig. Es ist auch nicht ganz so viel, wie in den Umfragen prognostiziert wurde. Aber trotzdem ist es für sie ein schöner Wahlsieg. Im Übrigen, wenn man daran denkt, dass bisher die freiheitlichen Wähler nicht unbedingt interessiert waren an EU-Wahlen. Und das haben sie gut gemacht, sie zu mobilisieren. Es ist zwar nur 1 Prozentpunkt Vorsprung zum Zweitplatzierten, das ist die ÖVP, aber man muss schon sagen, so wie sie das gemacht haben und wie sie strategisch angelegt haben, sind sie den anderen Parteien dann doch einiges voraus.
Eva, du hast die Wahl eine Wutprobe genannt. Tatsächlich lautet das Hauptmotiv derjenigen, die die FPÖ gewählt haben, innenpolitisch ein Zeichen zu setzen. Was war neben der Wut auf die Regierenden noch ausschlaggebend für den ersten Platz der Freiheitlichen?
Es war der Zorn, der Frust über die ganzen Krisen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Corona, Klimakrise, Teuerung, Energiekrise und so weiter und so fort. Wenn wir uns ansehen, das ist in vielen europäischen Ländern sehr ähnlich gelaufen. Da gab es in Italien Slogans wie Italien wieder stark machen, Frankreich wieder an die Spitze führen. Das alles folgt dem Erfolgsmuster von Donald Trump, Make America Great Again. Und die Freiheitlichen haben mit den Wahnsinn stoppen und es reicht auch signalisiert. Sie wollen einen gewissen Nostalgiekurs fahren. Sie wollen, dass diese Krisen einfach aufhören. Sie wollen, dass alles wieder normal unter Anführungszeichen wird und sie wollen auch unter Anführungszeichen gegen dieses System protestieren. Damit ist es ihnen gelungen, den Zorn einzusammeln und da brauchten sie gar keine großen Konzepte, was sie denn wirklich ändern würden. Sie haben einfach den Zorn eingesammelt.
Für die zweitplatzierte ÖVP ist es das schlechteste Ergebnis bei einer EU-Wahl. Da sie aber nur 1 Prozentpunkt hinter der FPÖ liegen, verkaufen sie als Riesenerfolg. Ist das wirklich so?
Ja, Riesenerfolg würde ich sie jetzt nicht nennen. Es war gestern ganz interessant, den Emotionen unseres Herrn Bundeskanzlers zuzuschauen. Zuerst hat er sich gegeben wie ein geprügelter Hund und hat gesagt, er versteht das, der angekommen, die Botschaft und nein, der Wähler ist nicht zufrieden. Das waren allerdings nur die ersten Umfragen, wo es, wie gesagt, deutlich besser ausgesehen hat als dann im Ergebnis. Und plötzlich war dann die Welt dann doch eine andere. Da ist der Rest der türkisen Message Control wieder angesprungen und hat ordentlich alle Journalisten durchtelefoniert, um mitzuteilen, dass das eh alles irgendwie fantastisch ist. Es ist natürlich nicht fantastisch. Ja. Also die ÖVP hat vorher schon gewusst, dass sie ziemlich ablosen wird. Ich kann mich erinnern, dass Karl Nehammer den Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka präsentiert hat mit den wunderbaren Worten: Danke, lieber Reinhold, dass du dir das antust. Da merkt man schon einmal, welches Bild die von der Arbeit in der EU haben. Sie haben einen unglaublich schlechten Wahlkampf geführt, finde ich. Also wenn jemand sich hinstellt und sagt, für mich zählt in Brüssel nur eines, Oberösterreich oder Niederösterreich oder wie halt diese Slogans waren, das sagt eigentlich alles dazu aus, welche Idee man eigentlich von der EU hat, welchen Weitblick man noch hat. Und das ist in Anbetracht dessen, dass der EU-Beitritt ein großes Herzensanliegen eines sehr großen ÖVP-Politikers war, Wolfgang Schüssel, eigentlich eine sehr, finde ich, fast traurige Sache im Sinne der Demokratie.
Ja, und zynisch könnte man sagen, noch nie hat die ÖVP einen fast zweistelligen Verlust so stark gefeiert wie gestern. Das war wohl eine der seltsameren Wahlpartys aller Zeiten. Nur damit wird sie nicht durchkommen. Die Leute sehen ja das große Minus. Es ist für die ÖVP natürlich eine bittere Wahlniederlage und natürlich läuten da vor der Nationalratswahl alle Alarmglocken.
Kommen wir zur drittplatzierten SPÖ. Für die war es das erste bundesweite Ergebnis unter dem neuen Parteichef Andreas Babler. Mit 23,23% der Stimmen gingen im Vergleich zur letzten EU-Wahl 0,7 Prozentpunkte verloren. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat Montagmittag bereits angekündigt, dass man sich nach der Nationalratswahl über die Parteispitze diskutieren müsse. Einigkeit sieht anders aus, oder?
Ja, komplett. Und es war, wie du sagst, das erste bundesweite Wahlergebnis unter dem immer noch ein bisschen neuen Parteichef Andreas Babler und gleichzeitig das erste Mal, dass die SPÖ bei einer Bundeswahl auf Platz 3 abgerutscht ist. Also schon eine sehr bittere Niederlage. Noch dazu ist die SPÖ die einzige Oppositionspartei, die nicht gewinnen konnte bei der Wahl. Der große Wahlsieger FPÖ, der kleine Wahlsieger die Neos, die eigentlich größte Oppositionspartei, die SPÖ, hat ein Minus vor dem Ergebnis. Und Babler hatte bei seinem Antritt versprochen, erstens Wähler von der FPÖ zurückzuholen und zweitens NichtwählerInnen zu gewinnen. Beides ist nicht gelungen. Die SPÖ schwächelt vor sich hin. Es gelingt ihr auch nicht wirklich, ein Thema zu setzen. Und deswegen geht das übliche Gesudere wieder los. Mit guten Tipps von Landeshauptleuten wie Doskozil oder Dornauer, was man denn tun müsse, was man bei Migration tun müsse. Und dieses Gesudere wird wohl noch weiter anhalten. Alfred Gusenbauer hat es einmal so genannt. Und die SPÖ weiter schwächen. Dagegen ist die ÖVP, die große Wahlverliererin, eigentlich erstaunlich geeint. Also da hört man viel weniger Zwischenrufe als in der SPÖ.
Jetzt haben wir über die drei großen Parteien gesprochen und etwas überrascht es dann doch, dass sie innerhalb von 2,5 Prozentpunkten liegen. Täuscht der Eindruck oder steht im Herbst bei der Nationalratswahl ein Dreikampf bevor?
Ja, das reden Sie sich jetzt so schön, dass im Herbst ein Dreikampf bevorsteht und dass ja noch alles offen ist, weil ja alles so nah beieinander ist. Ich sehe das nicht so. Also ich sehe die FPÖ schon deutlich vorne, eben auch, weil sie strategische Vorteile haben, weil sie einen sehr, wie ich finde, differenzierten Wahlkampf geführt haben. Also da, wo das Publikum war, immer ganz gut angepasst. Zum Beispiel Harald Wilimski hat, wenn er im Fernsehen war, das ist ja eher noch so ein Medium für die ältere, konservativere Schicht Österreichs vielleicht ist, da hat er dann plötzlich Kreide gefressen und hat zum Thema Migration dann immer gesagt, nein, das muss man halt dann streng kontrollieren und die Gesetze einhalten. Auf anderen rechteren Kanälen, Instagram, Signal, whatever, da hat man dann schon ganz andere Töne angeschlagen und auch sehr populistische Themen gebracht. Und ja, also in dieser Gesamtmengelage muss man schon sagen, zumindest strategisch kann man sich von den Rechten echt was abschauen, ja, auch wie die geschafft haben, nationale Parteien für internationale Politik zu begeistern, zum Beispiel indem man sich mit der AfD zusammenschließt und einen gemeinsamen Wahlkampf macht und sich gegenseitig hochzieht. Also ja, die haben da in den letzten Jahren viel gelernt, während die beiden anderen Großparteien eigentlich nur mehr in der Schockstarre verharren und froh sind, wenn es dann eh nicht ganz so schlimm ist, wie sie eigentlich geglaubt haben. Aber vor Elan und Zuversicht sehe ich da jetzt eigentlich niemanden sprühen.
Lass uns noch kurz über das Abschneiden der Neos und der Grünen sprechen. Bei den Grünen hat man mit 10,74% zwar fast 3,5 Prozentpunkte verloren. Angesichts der Chat-Affäre rund um die Spitzenkandidatin Lena Schilling ist das aber vermutlich ein befriedigendes Ergebnis, oder?
Naja, befriedigend würde ich es nicht nennen, wenn man fast ein Viertel der WählerInnen verliert, zumal man muss ja nur beim Fenster rausschauen. Es gibt Gewitter ohne Ende, es gibt in manchen Regionen Österreichs verheerende Unwetter und jetzt wissen wir alle, zwischen Wetter und Klima gibt es einen Unterschied, aber die Klimakrise ist mit freien Augen sichtbar. Das war das große Thema der Grünen. Und das zieht nicht mehr so wirklich. Und das sollte für die Grünen schon ein Alarmsignal sein, denn Klima ist das Thema, dem sie auch ihre Regierungsarbeit untergeordnet haben. Das ging immer salopp nach dem Motto, wir schlucken bei Migration so gut wie alles, nehmen in Kauf, dass wir da nichts von der Law-and-Border-Politik der türkisen ÖVP umdrehen können, aber wir machen einen großen Wumms, wie es Werner Kogler mal genannt hat, beim Klima. Und jetzt merkt man, dass dieses Thema bei den Menschen nicht wirklich hineingeht. Ja, angesichts der Diskussionen um Lena Schilling ist die Niederlage nicht so groß ausgefallen wie befürchtet, aber das Entscheidendere für die Grünen ist eigentlich, dass das Klimathema, ihr Leib- und Magenthema Nummer 1, an Relevanz verliert und das ist für die Nationalratswahl natürlich auch ein schlechtes Zeichen und Lena Schilling scheint bei den Vorzugsstimmen von Thomas Weitz überholt zu sein. Das zeigt, dass die Spitzenkandidatin vielleicht doch nicht die optimale Wahl war.
Eva, du hast ja schon angesprochen, neben der FPÖ gibt es auch für die Neos Grund zur Freude, denn sie sind künftig mit 2 statt 1 Mandat in Brüssel vertreten. Ist das angesichts der Umfragen, wo sie sich phasenweise bei mehr als 13% wiedergefunden haben, ein Erfolg oder doch ein Ausgang mit Bauchweh?
Das ist doppelt zu deuten. Einerseits, ja, haben sie ein bisschen zugelegt, das ist ganz schön. Andererseits hat die Fraktion, in der sich die Neos befinden, eine ordentliche Watsche bekommen. Also die liberalen Parteien, weiß ich nicht, sind vielleicht in manchen Dingen einfach zu differenziert, so blöd das jetzt klingt. Also das mit den einfachen Antworten ist da nicht so. Und das ist halt auch das Problem, das die Neos prinzipiell haben. Die haben keine so ganz klare Linie. Sie sind sozialpolitisch ein bisschen links, aber wirtschaftspolitisch neoliberal und den Neoliberalen so links und den Linken so neoliberal. Und dieses Wahlergebnis zeigt eben schon, dass dieses pinke Projekt nicht so richtig fliegt. Sie versuchen ja schon lange, einmal so einen richtigen Schritt nach vorne zu machen und so richtig zuzulegen. Und das ist auch hier für die Neos, muss man sagen, leider nicht gelungen. Insofern glaube ich nicht, dass sie das als großen Erfolg verbuchen. Und eben in den Umfragen waren sie schon weiter vorne. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass sie von dieser Lena Schilling-Causa mehr profitieren würden, als es am Ende des Tages war. Aber der Protest hat sich dann eben, wie gerade besprochen, eher dahin niedergeschlagen, dass die Grünwähler halt einfach jemand anderem die Vorzugsstimme gegeben haben.
Sprechen wir noch kurz über die kommenden Wochen und Monate. Wie werden die Parteien denn jetzt umgehen mit diesen Ergebnissen und wie viel Zeit ist überhaupt noch für Kurskorrekturen bis Ende September?
Zeit wäre genug. Das Problem ist eher etwas anderes. Wenn ÖVP und SPÖ denn eine Ahnung hätten, in welche Richtung sie ihren Kurs korrigieren sollten, dann hätten sie es längst gemacht. Man sieht ja bei beiden Parteien, dass sie so herumexperimentieren. Die ÖVP mit Leitkulturdebatten, Blasmusik, mit Verbrenner vor Eber-Gipfeln, die SPÖ mit einmal X-Experten, dann ganz kurz vor der Wahl noch sagen, ja, wir sind auch für strenge Abschiebungen. Also man sieht ja bei beiden ehemaligen Großparteien, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie denn den Kurs korrigieren sollen. Dass sie zwar wissen, sie liegen schwach, dass sie zwar wissen, sie haben keine zündenden Themen, dass sie aber keine Ahnung haben, was sie denn daran ändern sollten. Und Ähnliches gilt auch ein bisschen für die Grünen, die jetzt eher so auf fast peinliche Jugendsprache auf TikTok, Hallo Fußballmäuse etc. ausweichen, weil man denkt, puh, das ist ein bisschen schwierig. Also Zeit wäre genug da. Und ich denke aber, was die nächsten Wochen und Monate bis zur Nationalratswahl prägen wird. Die FPÖ hat ganz eindeutig, die Anna hat schon gesagt, einen Brutalo-Wahlkampf geführt. Sie hat experimentiert mit wirklich extremen auch Ansagen, sei es jetzt vom Sugar Daddy, wie der Bundespräsident genannt wurde, sei es von wirklich extremen Anwürfen gegen andere Parteien, sei es von Attacken gegen Gender, Klimakrise, gegen ORF, gegen das System, gegen das Establishment, beides unter Anführungszeichen. Und das wird wohl noch an Härte zunehmen. Jetzt ging es unter Anführungszeichen nur um das Europaparlament, das den eher Europaskeptikern von der FPÖ nicht besonders wichtig ist. Im Herbst aber geht es um das Kanzleramt und da werden wir sicher auch noch harte Töne hören.
Ja, und bevor dann auch der Nationalratswahlkampf in diese intensive Phase geht, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Analysen und Hintergründe zur EU-Wahl auf Profil.at. Und wie es nun in Brüssel weitergeht, hören Sie außerdem in der aktuellsten Folge des EU-Podcasts zur Frage der Union. Danke Anna, danke Eva für euer Kommen. Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.